Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In Wiesbaden wird der Erinnerungskultur, wie das so schön heißt, große Bedeutung zugemessen. Deswegen sind in diesem Monat um den 27. Januar herum wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant, die an die Nazi-Opfer erinnern wollen. Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an alle Opfer des Nationalsozialismus. Im Allgemeinen ist dabei der Holocaust das große Thema, also die Vernichtung der Juden. Eine andere Opfergruppe wird dabei weitgehend vernachlässigt, nämlich diejenige, die Widerstand gegen das Nazi-Regime geleistet hat. Das meint jedenfalls unser heutiger Gast, der Politikwissenschaftler und Widerstandsforscher Axel Ulrich. Guten Abend, Axel.
Hallo, schönen guten Abend.
Axel, seit Jahrzehnten beschäftigt dich der Widerstand. Er ist zu deiner Lebensaufgabe geworden und die hat dich schon früh gefunden. Da warst du noch Schüler in der Oranienschule. Du hattest nämlich mit 17 oder 18 eine entscheidende Begegnung. Hattest du damals schon eine Ahnung, wohin die dich führen sollte?
Natürlich in keinem Fall. Ich gehörte damals ja zu dem kleinen Teil der Jugend, die rebellisch geworden ist. Ja, und wir waren als Schüler ja gewissermaßen ein Appendix der APO-Aktivisten in Frankfurt und ein Wiesbadener SDSler, der in Frankfurt studiert hat, bei dem wir uns jeden Donnerstag getroffen haben, im Grünen Salon, um unsere Aktionen zu beraten. Der hat gemerkt, dass ich halt eben sehr interessiert an Theorie und ähnlichen Dingen bin, auch an Geschichte der Arbeiterbewegung, und empfahl mich dann, Kontakt aufzunehmen mit Günther Berghahn in der Luisenstraße, ein ehemaliger Spanienkämpfer, der habe viele Literatur, die mich interessieren könnte, und würde die auch gegen ein geringes Entgelt verkaufen. Gesagt, getan. Ich bin dorthin, ganz unbefangen, in die Luisenstraße. Vor mir stand ein älterer Herr, roch fürchterlich nach Zigarrenqualm und so weiter. Ja, die Wohnung war voller Bücher. Aber irgendwie haben wir von vornherein Sympathie zueinander empfunden und trafen uns auch nach dieser ersten Begegnung nicht nur zum Büchererwerb, sondern auch in einem Restaurant eines früheren Wiesbadener Kaufhauses in der Kupferpfanne. Und zwar, ich glaube, das war dienstags oder mittwochs oder donnerstags, je nachdem. Und ich schwänzte die Schule, damit Günter Berghahn mir vom Spanischen Bürgerkrieg erzählen konnte. Wir tranken natürlich beide Bier, rauchten kräftig. Und in der Schule haben wir über das Thema Widerstand nichts erfahren. Und in der uns umgebenden Gesellschaft natürlich auch nichts. Ne? Und so war ich natürlich wahnsinnig scharf drauf, da mehr drüber zu erfahren. Und Günter Berghahn hat mir damals gesagt, wenn ich mehr über den Widerstand erfahren wolle, dann müsse ich nach meinem Abitur in Marburg studieren, bei Wolfgang Abendroth, der vorzüglich Widerstandforschung dort betreibt.
Kannst du dich denn an die wichtigsten Sätze erinnern von Günter Berghahn, die er der damals gesagt hat?
An die wichtigsten Einsichten? An die wichtigsten Sätze natürlich nicht, das ist zu lange her. Ich meine, ich bin ja jetzt 67 Jahre. Aber die wichtigste Einsicht ist gewesen, dass halt eben ja man Sozialist sein sollte, aber als Sozialist immer auch Demokrat und niemals Stalinist. Denn das waren die fürchterlichsten Erfahrungen, die Günther im Spanischen Bürgerkrieg erlebt hat, wie die Kommunisten, wie die Stalinisten mit anderen linksorientierten Personengruppen umgesprungen sind, mit Trotzkisten, mit Linkssozialisten, auch mit der Partei, die also die politische Heimat von Willy Brandt gewesen ist, ja, ne, die SAPler oder auch die dortige Organisation PUM und ähnliches. Die haben alle wirklich kein Honigschlecken da mitmachen müssen. Also er war Anti-Stalinist und Antifaschist.
Und du bist dann nach Marburg gegangen, tatsächlich zu Wolfgang Abendroth. Der war auch Sozialist und war auch Widerstandskämpfer.
Mhm. Abendroth war für wegen seines Widerstandes für verschiedene linksorientierte Organisationen 4 Jahre im Zuchthaus gewesen. Nach der Freilassung hat man ihn wenige Zeit später ins Strafbataillon 999 gepresst. Nach Griechenland ist er gekommen, dort stationiert, und bei nächster sich bester bietender Gelegenheit ist er desertiert, zu den griechischen Partisanen übergelaufen und hat also mit den Partisanen zusammen gegen die Wehrmacht gekämpft. Abendroth ist von uns bewundert worden, ja, von vielen in ganz Deutschland bewundert worden, aus dem Teil der rebellisch gewordenen Jugend.
Ja, ja, ein großer Name. Damals absolut. Und bis heute sogar noch.
Bis heute sogar noch, ja. Ne? Und wie Günter Berghahn für uns in Wiesbaden diese Bedeutung gehabt hat. Ja, Günter Berghahn hat auch andere Leute hier aus Wiesbaden nachhaltig beeinflusst, zum Beispiel den späteren Kulturstadtrat Wolli Herber, der also auch durch Berghahn zum Antistalinisten geworden ist und Sozialist blieb. Ne? Und in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, die wenigsten wissen das heute noch, ist Berghahn auch Ideengeber für Rudi Dutschke gewesen, mit dem er dann also am Schluss auch noch zusammen publiziert hat.
Nach deinem Politikstudium hast du ein Forschungsprojekt zum gewerkschaftlichen Widerstand übernommen. Das war dann dein eigentliches Widerstandsstudium. Dafür hast du überhaupt kein Geld bekommen, weil es nämlich gar keine Fördermittel gab. Das heißt, du hast das für umme gemacht, aus Interesse an der Sache.
Also ich habe es das erste Jahr für eine geringe Entlohnung gemacht auf der Basis einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und von dem wenigen Geld, was ich bekam, habe ich also noch einen Betrag von 300 D-Mark im Monat abgegeben, damit wir also eine studentische Hilfskraft als Sekretärin beschäftigen konnten. Also Geld hat für mich nie eine Rolle gespielt, also mein ganzes Leben nicht. Und als das Forschungsprojekt ja nicht mehr finanziert werden konnte nach einem Jahr mit Arbeitsbeschaffungsmitteln, es war weder Geld vom DGW weiterzukriegen, ja, noch von irgendeiner Institution auf Bundesebene und so weiter, einer Stiftung, nichts dergleichen, habe ich halt eben auf Spesenbasis zunächst weitergearbeitet und dann auf Eigenregie und einfach nur aus dem Grund, um halt eben dieses Projekt ja gut zu Ende zu bringen. Das Projekt diente vor allen Dingen Veteraninnen und Veteranen des Widerstandes eine Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte authentisch zu erzählen. Es stand nicht der Autor Axel Ulrich da im Vordergrund. Ich habe mich nur zum Sprachrohr zur Verfügung gestellt, damit diese Menschen ihre Geschichte erzählen können.
Du hast deine Dissertation darüber geschrieben, dann auch über das Thema Widerstand.
Ja, ja. Ne, ich habe aber mit dieser Publikation mein erstes Dissertationsthema mir selbst kaputt geschrieben, weil ich nicht haben wollte, dass auf dem Buch Axel Ulrich und dann der Titel steht, sondern nur steht Axel Ulrich Bearbeiter und dann die ganzen Leute, die also eben ihre Berichte zur Verfügung gestellt haben. Und so ging es dann auch munter weiter. Ich habe also ein Projekt nach dem anderen bearbeitet. Immer wieder war im Vordergrund die Geschichte der Menschen festzuhalten. Die Menschen, die sich so sehr unterschieden haben von dem Mainstream in der Nazizeit, die also mit ihrer ganzen Existenz unter Beweis gestellt haben, es gab auch noch eine Verhaltensalternative als dieses schlimme Mitmachen, dieses Nicht-Wissen-Wollen, dieses Wegsehen und so weiter und so weiter. Leute, die Mut unter Beweis gestellt haben, Kopf und Kragen riskiert haben und also eigentlich kann man streichen, die wirklich ja mit Fug und Recht zu den besten deutschen Freiheitstraditionen gehören, die wir kennen.
Du warst dann berufsmäßig im Wiesbadener Stadtarchiv und dort zuständig für Gedenkstätten. In deiner Freizeit hast du dich aber weiterhin mit dem Widerstand beschäftigt. Schwerpunkt deiner Forschung war und ist bis heute der Widerstand in unserer Region. Und man muss sagen, das hast du ehrenamtlich auch gemacht. Also das verlief nicht im Rahmen der Arbeit vom Stadtarchiv, sondern das hast du in deiner kargen Freizeit gemacht.
Es hätte meine dienstliche Aufgabenstellung nicht zugelassen. Dort gab es viel zu tun. Ich will das jetzt nicht alles runterbeten, ist auch völlig uninteressant, zumal im Zusammenhang mit dem Thema Widerstand. Aber ich wollte das Thema Widerstand nicht aufgeben. Meine Gewohnheit ist es, bestimmte Dinge zu Ende zu führen. Ja. Und so war es dann halt eben zwangsläufig, dass ich also weiterhin Teilstudien zu bestimmten Widerstandsbereichen erarbeitet habe, publiziert habe. Und dann irgendwann haben die in Marburg das mitgekriegt, dass ich wohl mal wieder was für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung zu schreiben gedenke. Und dann rief dann also so ein Professor an und sagte, Axel, wir haben das und das gehört. Willst du denn nicht jetzt endlich mal dieses Ding, was du da für die HLZ schreibst, ein bisschen ausführlicher präsentieren, ja, dass du es bei uns als Dissertation einreichen kannst, damit du endlich aus unserer Doktorandenkartei verschwindest. ist. Daraufhin habe ich dann gesagt, gerne, können wir gerne machen, aber drei Prämissen sind unabdingbar. Punkt 1, ich möchte kein Wissenschaftschinesisch schreiben müssen. Punkt 2, der Umfang muss lesbar bleiben. Und drittens, es muss also auch eine akzeptable Sprache, die also jeder Otto Normalverbraucher versteht, da drin sein. Das ist akzeptiert worden und so wurde es gemacht. Und so bin ich dann ein spätberufener Doktor der Politikwissenschaft noch geworden.
Also und gleich wird Dr. Axel Ulrich mehr über den Widerstand in Wiesbaden erzählen, nach der kurzen Pause mit Musik, die Moorsoldaten. Das Lied gilt als die Hymne des Widerstands gegen die Nazis, entstanden im Emsland Lager Bürgermoor. Hören Sie hier bei uns eine Version der Toten Hosen aus dem bemerkenswerten Album Entartete Musik. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Widerstand in Wiesbaden. Bei uns ist Axel Ulrich. Widerstand in Wiesbaden, das ist ein Riesenthema und schwer zu erforschen. Wie hast du dich dem Stoff genähert?
Dem Stoff habe ich mich natürlich in verschiedenen Schritten genähert. Vielleicht also kurze Vorabbemerkung. Eigentlich wollte ich meine Examensarbeit über dieses Thema schreiben. Dann habe ich aber rechtzeitig noch erfahren, dass damals Mitte der 70er Jahre bereits Fritz Schumacher, der Vorsitzende der VVN hier in Wiesbaden, und Lothar Bembenig, ein Lehrer, an diesem Thema schon arbeiteten, weshalb ich dann also meine Staatsexamensarbeit über das Thema antifaschistischer Widerstand und Möglichkeiten seiner Behandlung im Unterricht geschrieben habe. Aber wenige Jahre später bin ich also von dem Frankfurter Röderberg Verlag ja gebeten worden, dieses erste Manuskript von Schumacher und Bembenek für eine kleine Broschüre zu diesem Thema zu begutachten, die Frage zu beantworten, lohnt sich das denn für eine Publikation? Ich habe das halt gründlich gemacht und kam zum positiven Ergebnis. Damit war ich dann doch auf dieses Thema gekommen, obwohl mein Hauptthema immer Hessen und Rhein-Main-Gebiet und Rheinland-Pfalz gewesen ist. Aber als Wiesbadener ist man natürlich dann also eben auch mit der Erforschung seiner eigenen Geschichte hier irgendwie konfrontiert gewesen. Und dann hat also irgendwie auf merkwürdigen Wegen mich der Wunsch erreicht, eine größere Dokumentation, die Lothar Bembenek seit Jahren schon am Bearbeiten war, für eine Drucklegung umzuarbeiten, zu kürzen, zu straffen, ja zu aktualisieren etc. pp. Das ist vermittelt worden über die Landeszentrale für politische Bildung, bei der ich also die ganzen Jahre über als Berater oder auch als Ehrenamtler oder wie auch immer im Einsatz gewesen bin, bei dieser Thematik natürlich, immer für die jeweiligen Direktoren, egal welcher Partei die auch immer angehört haben. Ein CDU-Mann hat damals sogar über mich dieses wunderbare Kompliment getätigt. Er ist zwar Sozialdemokrat, aber einer der akzeptablen Richtung.
Ja, das muss als großes Kompliment begriffen werden.
Also jedenfalls habe ich mich also schwer amüsiert darüber. Ja. Und
Also Recherchen.
Absolut.
Quellen,
absolut,
Forschung.
Absolut.
Ja, wie geht man die an? Also Quellenstudium, Treffen mit Opfern.
In der Anfangsphase ja war der Archivbesuch gar nicht so sehr im Vordergrund. Denn in den Archiven hat man uns immer wieder gesagt, ne, wir haben nichts. Oder die Bestände sind gesperrt. Personenschutz und so weiter. Und was haben wir dann gemacht? Dann haben wir uns halt eben in unserem Viertel umgehört, ja, ne, wer denn da noch aus der Zeit da? Kommunist, Sozialist, Sozialdemokrat, Gewerkschafter. Ne? Und so haben wir Kontakte aufgenommen. Und die Leute, die waren ganz überrascht, dass da jetzt irgendjemand ankam in den 70er Jahren und nach ihrer Geschichte fragte. Die Geschichte haben sie ja die ganze Zeit wie ein Geheimnis in sich bewahrt, weil keiner sie hören wollte. Und wenn man sie davon erzählen hörte, ja, dann kam oft genug das Verdikt Landesverräter. Immer noch. Genauso wie wir als Schüler oder als Jugendliche von Erwachsenen mit dem netten Kommentar versehen worden sind, ja sowas wie euch hat man vergessen zu vergasen oder ihr gehört ins Arbeitslager oder ins KZ. Das war der Zeitgeist damals. Ja. Und da kamen wir dann jetzt an, das war ein verlorenes Häuflein eigentlich in jeder Stadt, ich könnte sie alle namentlich nennen, die dort sich für dieses Thema interessiert haben und alle wunderbare Arbeit geleistet haben. Und irgendwann hatten wir dann halt eben auch die Urteilsschriften irgendwann kam dann halt eben auch der eine oder andere Archivar, der sich erbarmt hat und uns an solche Bestände gelassen hat. Und so ist dann halt eben, sind zwei Dinge zusammengekommen. Auf der einen Seite die Quellenforschung, ja, und auf der anderen Seite Oral History. Der Begriff war, als wir damit angefangen haben, erst jedenfalls in Deutschland noch nicht bekannt. Und es ist auch nicht so, ja, dass die Geschichtswerkstätten mit dieser Befragungsmethode angefangen haben. Das waren alles Leute, die sich für die Erforschung von Verfolgung und Widerstand interessiert haben. Und zwar bereits Anfang der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre und folgende. Irgendwie. Und kurz und gut, irgendwann kam dann halt eben an mich der Wunsch, diese eine Dokumentation von Bembenik, die 10 Jahre lang nicht gedruckt worden ist, flott zu machen. Und dahinter steckte, was ich damals nicht wusste, Georg Buch, der frühere Oberbürgermeister, der also das zu seinem Herzensthema gemacht hat, das Projekt immer wieder ja angeschoben hat, unterstützt hat, immer wenn es hängen geblieben ist, neue Anläufe gemacht hat. Und Georg Buch ist ein sehr skeptischer Mensch gewesen, aber er hat also irgendwie doch am Anfang schon Vertrauen gefasst zu dem jungen Mann, der jetzt sich dafür gemeldet hat oder empfohlen worden ist.
Also du hast dann viele Jahre geforscht und sehr viel geschrieben. Unzählige Artikel, Bücher, unzählige, ne, kann man so sagen.
Über 300.
Ja, unzählige. Im Wiesbaden Lexikon steht auch ein langer Artikel von dir und wir Leser erfahren, dass es einen beachtlichen Widerstand in der Stadt gegeben hat. Es waren über 600 Menschen, soweit bekannt. Aus welchen Milieus sind die denn gekommen?
Es gibt eine Quelle, die also uns die genaue Zahl nennt. 1945 ist eine städtische Betreuungsstelle für politisch, religiös und rassisch, wie man damals noch sagte, also korrekt rassistisch, Verfolgte errichtet worden. Und die haben also natürlich alle, die in der Nazizeit verfolgt worden sind, erfasst. Wer sich dort gemeldet hat, also bestimmte Vergünstigungen bekommen ja in puncto Lebensmittelkarten in der Nachkriegszeit ganz wichtig. Auch Wohnraum ist vermittelt worden und Ähnliches und so weiter. Aber trotzdem haben sich nicht alle dort gemeldet. Nicht alle gemeldet, die sich hätten melden können.
Also kann man davon ausgehen, dass es mehr als 600 gewesen sind?
Es sind also nach der Liste der städtischen Betreuungsstelle hier in Wiesbaden 644 gewesen. Und insgesamt, die nur politisch verfolgt worden sind. Aber hinzu müssten ja jene gezählt werden, also eine große Dunkelziffer, die die Zeit der Hitler-Diktatur nicht überlebt haben. Sei es, dass sie eines natürlichen Todes gestorben sind, sei es, dass sie im Bombenhagel ja umgekommen sind, sei es, dass sie als Kanonenfutter verheizt worden sind an den Fronten. Und es sind auch diejenigen nicht in diese Statistik eingegangen, die Widerstand geleistet haben, der aber nicht entdeckt worden ist. Denn es konnten sich nur diejenigen dort melden, die wirklich einen Verfolgungshintergrund juristischer oder sonstiger Art nachweisen konnten. Also haben wir mit einer Dunkelziffer noch von etlichen hundert mehr hier in Wiesbaden zu rechnen. Nur es ist halt eben trotzdem eine verschwindend geringe Minderheit, weil man weiß, dass Wiesbaden damals ungefähr 170.000 Einwohner hatte. Und wenn man das prozentual dann also damit in Verbindung bringt, ja, kommt man also auf einen Widerstandsanteil an der Gesamtbevölkerung von unter 0,4%.
Aber Sie sind hier eben nicht sehr bekannt.
Nein.
Aus welchen Milieus kamen die denn?
In der überwiegenden Mehrheit aus den Bereichen ja der organisierten Arbeiterschaft. Der Hauptanteil war kommunistischer Herkunft, egal welche Organisation jetzt auch immer. Die nächstgrößere verfolgten Gruppe aus politischen Gründen waren Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Und dann kommen halt eben auch noch 80 Personen von diesen 644 statistisch Erfassten, die anderen Parteien, also bürgerlichen Parteien, angehört haben.
Ich habe deinen Lexikonartikel entnommen, weil ich mich interessiert habe, was die Widerstandskämpfer unternommen haben. Habe ich gelesen: Vertriebsnetz für antinazistische Schriften, illegale Geldsammelstelle, konspirative Stützpunkte, reformpädagogische Konzepte für die Zeit nach Hitler, antinazistisches Propagandamaterial, Beschaffung unterdrückter Nachrichten, Unterstützung von Verfolgten. Stimmt das so? Habe ich absolut was vergessen jetzt? Oder willst du da noch was nachtragen? Nein.
Das ist absolut korrekt. Und daraus geht also eindeutig hervor, dass also eben der Widerstand im Deutschland kein Partisanenwiderstand war, wie in Frankreich, Griechenland, Polen und anderen Gebieten in Europa, sondern es war ein Widerstand, der primär dem Zweck diente, eine Gesinnungsgemeinschaft zusammenzuhalten, demokratisch, sozialistisch oder auch kommunistisch zu beeinflussen, um einen Grundbestand an Menschen zur Verfügung zu haben, mit dem der Wiederaufbau gemacht werden könnte, wenn der Faschismus durch Krieg oder eine wirtschaftliche Krisensituation abgewirtschaftet haben würde. Dass die Faschisten abwirtschaften würden oder Krieg anfangen würden, war jedenfalls im Bereich der Arbeiterbewegung und auch des linken Bürgertums, des Linksliberalismus insbesondere, schon früh bekannt. Ja, die Parole, wer Hitler wählt, wählt den Krieg, hat sich ja auf geradezu dramatische Weise dann auch bewahrheitet. Die Kommunisten allerdings dachten in der Anfangsphase, man befände sich in einer vorrevolutionären Situation und es gilt jetzt im Wesentlichen darum, ja die eigenen Kader immer wieder neu gegen das System in Stellung zu bringen und zu Aktionen zu mobilisieren, was aber unter dem Strich dann dazu geführt hat, dass die Kommunisten in diesem hohen Maße den Repressionsorganen der Nazis zum Opfer fallen mussten schon zwangsläufig. Denn wenn man einen offensiven, einen Massenwiderstand betreibt, darf man sich nicht wundern, wenn also die eigenen Leute entsprechend oft hochgehen.
Manche Persönlichkeiten des antinazistischen Widerstands sind einer größeren Öffentlichkeit bekannt, wie die Mitverschwörer des 20. Juli, Ludwig Beck und Hermann Kaiser. Weiterhin unbekannt ist jedoch, dass es ein dichtes Netz von Beteiligten gegeben hat, auch in Wiesbaden. Viele Namen sind mit der Zeit vergessen. An wen sollten wir uns unbedingt erinnern?
An für sich sollte man sich an alle erinnern. Denn jeder und jede hat es verdient, dem Vergessen entrissen zu werden. Wenn ich also die Namen Generaloberst A.D. Ludwig Beck höre und Hauptmann Hermann Kaiser, dann erinnere ich mich an eine Zeit, als diese beiden Menschen von Jüngeren als Reaktionäre, deren Widerstand nicht so viel zählte, verunglimpft worden sind. Günter Berghahn hat die Sache anders gesehen, der Spanienkämpfer, der Aktivist, der mit der Waffe in der Hand gegen die Nazis, die Frankofaschisten ja besser gesagt, hervorgegangen ist. Der hat gesagt, sie haben es versucht, mit den Mitteln der Bombe und mit den Mitteln der Militärs. Mit Flugblättern allein kann man also einen solch übermächtigen Gegner wie die Nazis nicht aus den Angeln heben. Also, Günter Berghahn hat das gewusst. Er war übrigens Schüler von Hermann Kaiser. Hermann Kaiser war Lehrer an der Oranienschule und so schließt sich auch da irgendwie der Kreis. Es gibt aber natürlich immer wieder Menschen, die also besondere Glanzlichter sind und uns also schon irgendwie auf eine besondere Weise auch als Vorbild dienen können. Ich würde auf jeden Fall immer wieder nennen, denn in die Richtung geht ja wohl deine Frage, Georg Buch, unser früherer Bürgermeister und Oberbürgermeister und hessischer Landtagspräsident, Schasch Buch, wie man ihn hier genannt hat und so weiter. Ich habe also viele.
Ein anständiger Mensch. Das absolut. Wissen, glaube ich, alle, die ihn erlebt haben. Ein anständiger Mensch. Was in heutigen Zeiten gar nicht hoch genug zu schätzen ist.
Das ist wirklich wahr. Er hat also immer für sich die Parole ausgegeben, ein Sozialdemokrat hat sich dadurch auszuzeichnen, dass er vom Stamme gib und nicht vom Stamme nimm ist. Und so hat Schorsch Buch auch gelebt. Also Schorsch Buch ist ein Mensch gewesen, der also eigentlich sehr barsch sein konnte und sehr dominant, wenn man so will. Ja. Schorsch Feller, auch ein Widerständler aus Wiesbaden, ja, der also mit ihm gut befreundet gewesen ist, später bei uns in Wiesbaden Stadtrat war, hat mal das Diktum formuliert, Schorsch Buch ist hart gegen sich selbst und brutal gegen andere gewesen. Also es hat ihn insofern also schon ja ne, sehr beeindruckt, dass da so ein hartnäckiger junger Kerl ne, auf ihn losgegangen ist und ihn immer wieder neu ausgequetscht hat. Ich habe am Anfang ja mit der Frage konfrontiert, was hat euch denn dazu veranlasst, gegen diesen ja so starken Gegner vorzugehen? Und die Antwort vom Schorsch Buch war ganz lapidar, ganz prägnant, ei, mir konnte doch nicht unsere Gesinnung verraten.
Hast du eigentlich, weil wir leider nicht die Zeit haben, hier mehr über Georges Buch zu reden, was ich auch sehr schade finde, vielleicht sollten wir irgendwann mal eine Sondersendung machen über ihn. Hast du über ihn geschrieben?
Ja.
Hast du ein Buch geschrieben, das du empfehlen kannst? Wie heißt das?
Ach, das ist also zu seinem Tode erschienen. Ja, Achim Exner hat es also bei mir in Auftrag gegeben. Es war aber da schon fertig. Ich hatte also irgendwie für die Landeszentrale für politische Bildung einen Vortrag gehalten, ja, im Rahmen eines Seminars über bedeutende hessische Persönlichkeiten. Der war frei formuliert. Ich bin gebeten worden, den auszuformulieren. Und den habe ich dann Georges Buch kurz vor seinem Tod vorgelesen. Und ich sehe ihn noch heute vor mir sitzen, wie er die Tränen der Rührung in den Augen hat. Er hat seinen Platz zur Veröffentlichung erteilt. Und damit wusste ich ja, ich habe ihm noch eine Freude gemacht.
Und das kann man.
Das ist also in einer Schrift der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung erschienen. Später von Hildebrand Diehl, einem der Amtsnachfolger von Achim Exner, nochmal neu aufgelegt worden in Form einer Erinnerungsbroschüre. Die müssten im Internet auch empfohlen werden. Gibt es also nur noch antiquarisch.
Aber das kann man beziehen und lesen und ausleihen, wenn man das will.
In Bibliotheken auf jeden Fall.
Sag bitte noch in gebotener Kürze etwas zum Thema Frauen im Widerstand. Die gab es ja auch.
Das ist auch so ein Problemfeld, ja, muss man also schon sagen, weil also die Frauen eigentlich bei den meisten Widerstandsforschern, es gibt nicht viele Widerstandsforscher, aber bei den meisten dieser wenigen doch ganz gerne ja aus dem Raster fallen. Und es hat aber nach meinem Dafürhalten auch etwas damit zu tun, dass also viele dieser Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, nicht von der praktischen Komponente ausgehen. Denen ist also gar nicht klar, dass also ein Mensch einfach nicht nur aus sich selbst heraus handelt, sondern er hat ja also auch einen Background. Jemand, der ihn stabilisiert, der ihn aufrichtet, der ihm hilft, der einspringt, wenn Not am Mann ist oder Not an der Frau ist und so weiter.
Also ich die Frau die Erfahrung, hinter den Männern, ja,
absolut,
hinter
ja.
den Kämpfern.
Natürlich.
Gab es auch Frauen, die als Widerstandskämpferinnen
ja.
im...
Natürlich, ja. Ne? Gab es auch. Ich erinnere hier in Wiesbaden vor allen Dingen an Anneliese Höfel und Grete Nötzl, ja. Ne? Die Frauen von André Höfel, ja, und Adolf Nötzl. Anneliese Höfel ist also als Kommunistin hingerichtet worden, genauso wie ihr Mann. Und Grete Nötzl hat nach 6 Jahren Zuchthaus die Freiheit wieder erblickt. Ihr Mann hat sich wegen fürchterlichster Folterung im Wiesbadener Polizeigefängnis erhängt. Ne, ich würde auf jeden Fall, also auch gibt viele, ja, die Widerstandsgruppe, die sich um Georges Buch gesammelt hat, bestehend aus Mitgliedern der Sozialistischen Arbeiterjugend und auch der SPD, waren mehrheitlich Frauen. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass Widerstand nicht nur hier in Deutschland selbst geleistet wurde, sondern auch vom Exil aus. Bei Berghain haben wir es ja gerade angesprochen, es gab noch etliche andere, die also in den spanischen Bürgerkrieg gezogen sind. Auch welche aus Wiesbaden, die mit der Resistance in Frankreich gekämpft haben und ihr Leben dort verloren haben. Aber auf jeden Fall müssen wir in Wiesbaden immer erwähnen, ja, unsere Toni Sender, die in Biebrich in einem jüdischen Elternhaus groß geworden ist und so weiter. Ja, ein ganz faszinierende Frau, engagiert, kritisch, Pazifistin, Antimilitaristin und Gewerkschafterin, soziale Publizistin, Berufskollegin von dir. Ja, ne? Sie hat also in dem Zeitraum von 1920 bis 1933 allein in einer Zeitung ja für den Deutschen Metallarbeiterverband 400 Artikel geschrieben. Also nur mal zum Vergleich zu meinen 300 Dingern, die da dagegen irgendwo...
Hast noch ein bisschen Zeit.
Ne? Also ich habe noch ein bisschen Zeit, ja, vor mir diesbezüglich. Ja, ja, und Toni Sender ist also kurz bevor Hitler ja zum Reichskanzler ernannt worden ist, auf Betreiben interessierter Kreise, wie wir ja alle wissen, hier in Wiesbaden gewesen und hat in der Elie-Heuss-Schule eine große Kundgebung, Frauenkundgebung der Eisernen Front bestritten, wo sie also vor der faschistischen Gefahr gewarnt hat. Eine Sache zu Toni Sender noch. Sie hat, was Faschismus bedeutet, in einem ganz knappen Satz zusammengefasst, 1944. Der Satz lautet ganz lapidar: Der Faschismus ist der größte Feind der Menschheit.
Toni Sender ist ja vielen Einwohnern ein Begriff. Gibt ja auch das Toni Sender Haus. Also nicht zuletzt dadurch fragt man sich, wer war das denn eigentlich? Aber um noch ein Beispiel zu nennen, es gab ja auch einfachere Frauen, die Tolles geleistet haben, wie zum Beispiel Else Ritter.
Else Ritter hat auch eine ganz wunderbare Frau. Ich erwähne sie jedes Mal, wenn ich also in der benachbarten KZ-Gedenkstätte unter den Eichen eine Führung habe. Da wird kontrastiv gearbeitet. Es werden also Nazis gezeigt und es werden Antinazis gezeigt. Ja? Und es wird ein besonders bösartiger, brutaler Faschist, nämlich Jürgen Strop, gezeigt und es wird dagegen Else Ritter erwähnt. Ja? Und Else Ritter hat hier in der Nähe ein Kaffeehaus gehabt, hat dort zwei oder drei luxemburgische KZ-Häftlinge beschäftigt und hat, als die anfingen, ja, eine Schwierigkeiten zu bekommen, keine Lebensmittelpakete mehr aus Luxemburg durch die Frontlinien durchdrangen und die Grippe zugriff im Winter. Else Ritter hat etwas gemacht, was also, ne, wir wissen nicht, wo sie politisch gestanden hat, was sie geglaubt hat, keine Ahnung und so weiter. Wir wissen aber, sie hat geholfen. Sie hat also ihren Leuten, die bei ihr beschäftigt waren, nehmt das, was also nicht verwertet worden ist, mit rüber zu euch. Sie hat in ihrem Freundesbekanntenkreis Medikamente gesammelt. Alles diese Dinge. Und in der Schlussphase des Dritten Reiches hat sie also eben auch einigen KZ-Häftlingen Unterkunft gegeben, ne, bevor sie halt eben ja auf einen Todesmarsch nach Frankfurt-Hennertheim mit dem Ziel der Liquidation abkommandiert werden mussten. Else Ritter ist auch so eine vorbildliche Frau, an die wir uns erinnern müssen und können und dankbar sind, dass es solche Menschen in Deutschland auch gegeben hat.
Else Ritter. Wieder kurze Pause mit Musik. Leonard Cohen mit einem seiner letzten Titel, You Want It Darker. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Axel Ulrich. Du hast dich viele Jahre mit der sogenannten Erinnerungskultur in Wiesbaden beschäftigt, die übrigens, also das hast du ja auch schon erwähnt, Georg Buch auf den Weg gebracht hat. Ganz komisch, Georg Buch zu sagen, also Schorsch Buch. Als braver Heimarbeiter warst du tätig und zwar unermüdlich. Warum wissen wir immer noch so wenig über die zivilen Strukturen des Widerstands? Hattest du da Mitstreiter eigentlich in der Stadt oder warst du auch ganz allein?
In dem Punkt war ich ganz allein. Ich möchte aber am Anfang nur korrigieren, also Schorsch Buch hat also die Aufarbeitung und Erinnerungskultur immer unterstützt, auch angemahnt, aber letztendlich angeschoben worden ist sie durch die Aktivitäten von Fritz Schumacher und vor allen Dingen Lothar Bembeneck. Und einigen anderen dann auch, die sich zusammengeschlossen hatten im schon lange nicht mehr existenten Verein Wiesbadener Museum der Neuzeit, der eigentlich der Generator gewesen ist des aktiven Museums Spiegelgasse für deutsch-jüdische Geschichte, was die dort selber nicht mehr auf dem Schirm haben diesbezüglich. Aber einer, der im Vorstand dieses Wiesbadener Museums der Neuzeit war, spricht gerade hier mit dir, deswegen auch diesbezüglich ein Zeitzeuge. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ne, ich bin eingestellt worden auf Betreiben Achim Exners, ja, um also im Stadtarchiv bestimmte Dinge ja voranzutreiben, die bis dahin also eben liegen geblieben sind. Man hatte also die Vorstellung, Margarete Goldmann, insbesondere eine stadtgeschichtliche Schriftenreihe aus dem Boden zu stampfen, haben wir gemacht. Dann kam also die erste KZ-Gedenkstätte hier in Wiesbaden, die 91 eröffnet worden ist, nach einem Machtwort von Achim diesbezüglich. Ja, und wer soll die dann betreuen? Dann hat der Axel Ulrich das also an der Backe gehabt. Und so ging es dann munter weiter. Und letztendlich hat der Axel Ulrich im Laufe der nächsten Jahre mit jeder weiteren Form der Erinnerung, die er mit kreiert hat und den Weg dafür freigemacht hat und die er betreut hat, ne, sein Aufgabenfeld immer weiter ausgedehnt, sodass also wirklich ja, ne, auch dadurch erhebliche Teile meiner Freizeit in Anspruch genommen worden sind. Ich will eine kleine Geschichte dabei erzählen, ja, die kann ich mir also wirklich nicht ersparen. Ich habe also schon ziemlich früh gesagt, ja, meinen Vorgesetzten, dieses Ressort ist mit einer Person eindeutig zu gering personell ausstaffiert. Ja, wir brauchen mindestens zwei, wenn nicht drei Leute, um eine gescheite pädagogische Betreuung hinzukriegen. Antwort war, ja, das wissen wir doch, Herr Ulrich, aber machen Sie das mal so lang, bis wir eine Lösung gefunden haben. Na gut, also jetzt bin ich vor 2 Jahren in Rente gegangen. Na, die Lösung war immer noch nicht gefunden. Ich freue mich aber, dass ich also eine Nachfolgerin jetzt habe. Ja, ne, seit kurzem ist sie also im Stadtarchiv eingestellt worden. Die macht einen sehr guten Eindruck auf mich, Katharine Luckert. Wenn sie diese Sendung hört, wird sie sich vielleicht freuen über das. Ich meine es aber ehrlich. Ja. Es ist sehr schwer, jemand zu finden, der dieses Know-how, ja, und diese Bereitschaft voll und ganz sich in diese Thematik reinzubringen. Und das muss man machen. Das kann man nicht als Job betreiben, sondern man muss dahinter stehen.
Die Frage ist, ob es genug öffentliche Gedenkstätten gibt. Nach etlichen Widerstandskämpfern sind zumindest Schulen benannt worden. Sonst weiß ich nicht so genau. Es gibt aber bald eine neue Form des Widerstandsgedenkens an prominenter Stelle im Rathaus.
Wir haben früher in Wiesbaden auch mehrere andere öffentliche Gebäude gehabt, ja, die nach Widerständlern benannt worden sind. Wir haben ein ganzes Stadtviertel ja nach Verfolgten und Widerständlern benannt auf Betreiben von George Buch, nämlich im Klarental.
Ach, im Klarental, ja. Mhm.
Und also insofern hat man also damals mit solchen Methoden versucht, aber wir leben in einer anderen Zeit. Die Rezeptionsgewohnheiten unserer jungen Leute sind also immer kürzer getaktet. Wir haben Untersuchungen, nach denen also davon auszugehen ist, dass also nach 3 Minuten Lektüre eines Textes oder 3 Seiten eines Textes weitergezappt wird im Internet. Wir müssen also versuchen, ja, unsere Botschaften diesen Rezeptionsgewohnheiten in irgendeiner Form anzupassen. Das soll jetzt geschehen oder geschieht auch jetzt durch ein Projekt, was also angeregt worden ist von Dr. Rolf Faber und mir vor einigen Jahren, was also in die Obliegenheit des Ältestenausschusses, also bei der Stadtverordnetenvorsteherin und ihrem Büroleiter Dr. Heimlich angesiedelt ist. Was machen wir hier? Ja, wir machen also die Präsentation von Widerstandsbiografien auf eine moderne, auf eine zeitgemäße Art und Weise. Das heißt, es werden kleine biografische Texte zusammengestellt, ergänzt um einige Dokumente und um Bildmaterial und auch aussagekräftige Zitate. Das heißt also, jeder, der also irgendwie sich also mit der Person, die dort vorgestellt wird, beschäftigen möchte, kann immer tiefer in die Vita eindringen und am Schluss findet er auch noch Literaturhinweise diesbezüglich.
Sieht das genau aus?
Das soll also ein Monitor sein, der also im Rathaus ja aufgestellt ist. Ja.
Und zwar an prominenter Stelle, ja, wenn du reinkommst.
Im Foyer.
Siehst du das gleich.
Du stolperst genau darauf zu. Es soll also heißen, für Demokratie, denn das war also die Absicht, die hinter diesem Widerstand in jedem einzelnen Fall gesteckt hat. Und es soll kuratiert werden, da es künstlerisch gestaltet wird, von dem hier in Wiesbaden ja bestens bekannten Frankfurter Multimedia-Künstler Vollrad Kutscher. Mhm. Es werden in einem ersten Schritt Biografien vorgestellt von Ludwig Beck, Hermann Kaiser, Toni Sender, Georg Buch, Georg Feller und insgesamt 14. Und in der Perspektive denken wir daran, ja, dass also vielleicht ja jedes Jahr ein Schülerwettbewerb ausgeschrieben wird, ja, und die besten Arbeiten, 2 oder 3 Arbeiten, werden dann alljährlicher zum 27. Januar als Gedenktag für alle Opfer des NS-Regimes dort neu eingestellt. Das Besondere dabei ist aber, dass man nicht nur ins Rathaus gehen muss, um sich also diese Biografien abzurufen, sondern sie sollen online auch in jeder Schulklasse und auch auf dem heimischen Computer abrufbar sein. Ich finde das eine ganz prima Idee.
Das klingt alles ganz wunderbar. Und wann soll das denn beginnen? Oder hat das begonnen schon? Oder wann kann man damit rechnen?
Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr soweit sind. Man muss sich das eine vorstellen, ja, solche Biografie zu schreiben, ist also in der Regel mit viel Arbeit verknüpft. Und was also die Unkundigen sicherlich nicht wissen, ja, eine kurze Präsentation macht meistens mehr Mühe als die längere Präsentation. Also, ne, in der Kürze liegt die Würze, ja, was wohl muss genau überlegt werden, ja, wie weit können wir gehen. Wir müssen darauf achten, ja, dass also keine Geschichtsklitterung entsteht und so weiter und so weiter. Also es ist also schon Arbeit, macht Spaß und lohnt sich natürlich auch. Also ich habe von den 14 Biografien, die in Auftrag gegeben worden sind, das jetzt übrigens nicht ehrenamtlich, weil ich jetzt Rentner bin und eine, kann man ja sagen, nicht ganz so opulente Rente als Angestellter bekomme, muss ich schon darauf achten, dass ich also auch Honorare bekomme. Der Vortrag, den ich nächste Woche im Rathaus halte, den halte ich wieder ohne Honorar. Und überhaupt mache ich viele, viele Dinge auch nach wie vor ohne Honorar. Aber manchmal lasse ich mich halt eben auch honorieren diesbezüglich. Also von den 14 Biografien sind 10 jetzt zu Weihnachten am 31. Dezember, wo andere Leute Silvester gefeiert haben, habe ich die 10. Biografie fertiggestellt.
Und sag nochmal genau, wann es fertig ist, also nächstes Jahr, im Januar schon oder erst später?
Ich will mich da nicht festlegen.
Aha,
Ja, weil es sind so viele Unwägbarkeiten. Wen finden wir ja für die typografische Gestaltung? Wer ist also bereit, das Projekt über den Tag hinaus auch weiter zu betreuen? Es nützt uns nichts, wenn wir also einen Webmaster haben, der bald schlapp macht oder der also irgendwann von Wiesbaden weggeht oder was auch immer. Ja, also wir brauchen also da wirklich eine solide Basis.
Ja. Es ist wirklich ein richtig gutes Projekt, finde ich.
Danke.
Also da kann man auch stolz sein. Wiesbaden ist ja vorbildlich, was die Erinnerungskultur betrifft. Und das ist wirklich ein wichtiges Stück dazu. Das finde ich ganz prima. Und auch diese prominente Stelle, wer ins Rathaus reinkommt, stößt direkt da drauf.
Und damit wird übrigens noch ein Allparteienbeschluss des Jahres 1986 zur Wirkkraft verholfen, der da heißt, es ist also ein Mahnmal für alle Opfer des NS-Regimes zu errichten an prominenter Stelle, insbesondere für die, die Widerstand geleistet haben. Wir haben für alle verfolgten Gruppen Euthanasieopfer, Sinti und Roma, die jüdischen Verfolgten und so weiter, haben wir Formen der Erinnerung, auch der namentlichen Erinnerung, aber die Widerständler haben wir uns wirklich bis zum Schluss aufgehoben.
Das ist natürlich sehr schön, dass du das jetzt sagst, von 1986. Also wenn ich das rechne, sind es jetzt 33 Jahre, beziehungsweise nächstes Jahr sind es dann 34 Jahre. Ja.
Man muss schon zäh sein als Widerstandsforscher. Und ich glaube, Jutta, ja, genau das hat also der Schorsch Buch gewittert. Deswegen hat er also immer wieder auf eine geradezu rührende Art und Weise mich unterstützt. Ja, es gehört also wirklich ja zu den schönsten Erlebnissen, Erfahrungen meines Lebens. Diese Menschen, nicht nur Schorsch Buch, diese Menschen kennengelernt haben zu dürfen, die allesamt so bescheiden aufgetreten sind. Da ist keiner dabei gewesen, der sich in Szene gesetzt hat oder die also groß kokettiert hat mit ihren Leistungen oder sowas. Ganz bescheidene Menschen, ja. Einfach, da kommen mir die Tränen der Rührung, wenn ich daran denke jetzt.
Axel, das Thema Widerstand ist ja eine Bildungsaufgabe und zwar eine gewaltige. Wird die nach deiner Erfahrung angemessen gehandhabt und erfüllt? Du hast ja viele Vorträge in Schulen gehalten.
Das ist früher mal der Fall gewesen, ja. Aber in den Schulen hat also das Interesse am Thema Widerstand merklich nachgelassen. In den Schulen, das ist meine Erfahrung, konzentriert man sich also doch stärker auf die Behandlung des Völkermordes an den Juden, seltener an den ermordeten Sinti und Roma. Der Widerstand fällt dadurch das Warnungsraster durch. Woran das liegt, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu spekulieren. Aber es hat natürlich also auch insgesamt mit einer gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmungsverzerrung zu tun, die also mit dieser Ideologie zusammenhängt. Der Widerstand war so marginal, so unbedeutend. Er hat ja keinen Erfolg gehabt. Ja? Und darüber vergisst man halt eben, dass es halt eben doch in allen vier Besatzungszonen in Deutschland nach dem Krieg 250.000 Menschen gegeben hat, die als politisch Verfolgte vorher offiziell anerkannt gewesen sind. Eine 250.000. Plus dazu noch die entsprechende, das sind beinharte Zahlen. Die fantasiere ich mir nicht zusammen, sondern die sind damals, wir sind in Deutschland, genau erfasst worden, ja. Und dazu kommt natürlich noch die Dunkelziffer, die ich jetzt nicht wiederholen muss, weil ich sie für Wiesbaden ja schon mal expliziert habe. Also, das heißt, es gab viel Widerstand, aber wenn man, wie man es dreht und wendet, es waren letztendlich doch nur eine kleine Minderheit zwischen einem halben und 1% der Gesamtbevölkerung. Ja, was ich nicht verstehen kann, in anderen Ländern ist man stolz auf seine Leute, die in der Resistance gewesen sind und so weiter. Aber hier in Deutschland werden sie in vielen Fällen immer noch verächtlich gemacht.
Wohl wahr. Und deswegen finde ich das Projekt ja im Rathaus so gut, weil da jeder, der ins Rathaus reinkommt, damit konfrontiert wird. Ja. Und dann kann er mal sehen. Also das ist ja auch ein, würde man vielleicht heutzutage sagen, ein Imageproblem. Und dem wird abgeholfen. Das finde ich ganz fantastisch.
Und man kann also dabei auch sehen, wie viele der Menschen, die also Widerstand geleistet haben, in irgendeiner Weise auch mit der Kommunalpolitik zu tun hatten, die also Funktionen hatten vor 33 oder nach 45 und so weiter. Wir können daran auch sehen, dass wir also den Wiederaufbau unserer Demokratie genau dieser Personengruppe zu verdanken haben, niemand anderem.
Ja? Übrigens gibt es ja doch gerade heute viele Menschen, die sagen, jetzt ist doch mal gut mit der Nazi-Zeit und was müssen wir dauernd wieder damit befasst werden?
Gut, dann sag ich ja, aber ihr meckert nicht, wenn also andere Leute ankommen ja und den ollen Herzog Adolf von Nassau rausklamüsern und so weiter und da irgendwelche bombigen Ausstellungen machen und was weiß ich und das Denkmal vom Herzog Adolf auf der Biebricher Allee ja, ne, ist also vor ein paar Jahren völlig renoviert worden und so weiter, da meckert keiner. Und auch wenn es halt eben um Jugendstil geht und was weiß ich ja, ne, das sind alles würdige Anlässe, aber keiner kommt also irgendwie auf die Idee, da zu meckern, nur beim Thema Nazizeit.
Gegen Jugendstil wirst du ja aber nichts haben. Wir haben dieses Jahr ab Sommer Jahr des Jugendstils, das ist doch sehr schön. Als Kulturjournalistin finde ich das ganz wunderbar.
Ich finde es auch wunderbar, den Jugendstil als solchen. Ich finde es für noch viel wunderbarer, dass wir 100 Jahre weiterleben und dass der Jugendstil ja nicht auf ein Datum fixiert werden kann, wie man es halt eben auch schon in dem Lutherjahr gemacht hat, was hier in Wiesbaden mit großem Brimborium begangen worden ist, obwohl der Protestantismus hier erst Jahre später eingeführt worden ist.
So, wie schon am Anfang der Sendung erwähnt, gibt es vom 22. bis zum 31. Januar eine ganze Reihe von Veranstaltungen in der Stadt, und zwar im Stadtmuseum, im Caligari, in der Landeszentrale für politische Bildung und im Rathaus. Und wer nach unserer Sendung mehr zum Widerstand in Hessen und Rheinland-Pfalz wissen möchte, der begebe sich am 23. Januar ins Rathaus. Dann hält Axel Ulrich einen Vortrag, du hast es schon erwähnt, und zwar um 19 Uhr. Sag uns nur mal ganz kurz noch, was wirst du dann erzählen, was du in dieser Sendung nicht erzählt hast?
Alles. Also jedenfalls kann ich nur sagen, ja, in einem Vortrag kann man dieses vielschichtige Thema Widerstand auch nur anreißen. Und wir haben also im Sommer auch den 75. Jahrestag des 20. Juli-Umsturzversuchs. Ja, da werden wir auch einige Veranstaltungen haben, im Stadtarchiv allein zwei. Unter anderem Rolf Haber und ich werden also dort da berichten. Und auch noch andere Veranstaltungen wird es dazu geben. Und das heißt also, das Thema wird in diesem Jahr wirklich ja groß in die Öffentlichkeit kommuniziert. Es hat es auch verdient.
Also dann kann ich nur sagen, Axel Ulrich hören und lesen. Und das war's für heute. Danke sehr fürs Kommen, Axel Ulrich. Ich wünsche dir ein aufmerksames Publikum am Mittwoch, dem 23. Januar um 19 Uhr.
Herzlichen Dank, Jutta.
Und hier noch ein Sendehinweis. Morgen um 11 Uhr erinnert mein Kollege Richard Abt an Volker Kriegel, den Wiesbadener Jazz-Gitarristen, Zeichner und Autor, der an Weihnachten 75 Jahre alt geworden wäre. Also unbedingt Radio Rheinwelle 92,5 einschalten. Morgen um 11. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Zum Schluss ein Stück von Lulu Reinhardt, Memories of Dachau.